Ich würde gerne Ihnen zunächst wie üblich eine kurze Wiederholung anbieten. Dazu diese Abbildung hier nochmal projiziert. Es geht um das H2-Plus-Molekül. Wir hatten uns der Beschreibung der elektronischen Wellenfunktion angenähert, indem wir gesagt haben, wir bauen eine Superposition aus den Wellenfunktionen des Elektrons im ungestörten Wasserstoffatom im 1s-Zustand, diese hier, und erlauben dann, wenn wir die beiden Kerne näher zueinander bringen, eine Superposition in der Art und Weise, wie sie hier gezeigt ist, und zwar indem wir außerdem noch erlauben, dass die Orbitale größer oder kleiner werden können. Und daraus haben wir dann diese Darstellungen für Delta E, für die gerade und für die ungerade Wellenfunktion bekommen. Und das würde ich gerne noch mal ein bisschen ausführlicher aufschreiben, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Wir bekommen für den Energieerwartungswert der geraden Wellenfunktion EG den üblichen Ausdruck Integral Psi G Stern H Psi G dtau und haben nach einiger Rechnung herausgefunden, dass wir den ausdrücken können als HAA plus HAB geteilt durch 1 plus SAB. Und diese Abkürzung HAA, HAB, SAB sind Abkürzungen für Integrale. Und die können wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken. HAA hatten wir gezeigt, lässt sich darstellen als E1s plus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 groß R minus J, wobei J das Coulomb-Integral war, was man geschrieben hatte als Integral Phi H1 SA Stern E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RB Phi H1 SA D Tau. Und damit war klar, was ist eigentlich HAA? Das ist das, was wir als Referenzenergie bezeichnet hatten. Sie sehen, die Referenzenergie setzt sich zusammen aus der elektronischen Energie des 1s-Elektrons im ungestörten Wasserstoffatom plus die Coulomb-Wechselwirkung zwischen den zwei positiv geladenen Kernen minus dem Coulomb-Integral, was beschreibt, wie die Wechselwirkung zwischen dem Elektron als Elektronenwolke um Kern A mit dem Kern B ist. Und das war sozusagen die Referenzenergie. Und wir hatten dann gesehen, dass HAB sich kurz schreiben lässt als Austauschintegral SAB mal E1s plus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 groß R, Klammer zu, minus K. K war das Resonanzintegral. Integral Phi Stern H1 SB E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0 RB Phi H1 SA D Tau, wofür es kein klassisches Analogon gibt, es ist ein rein quantenmechanischer Effekt. Und damit können wir ausrechnen, was Delta E für das Eingehen der Bindung ist. Und da findet man das Delta E gerade minus K plus SABJ durch 1 plus SAB ist. Und man kann ganz analog auch die Situation für die ungerade Wellenfunktion aufschreiben. Delta EU lässt sich schreiben als K-SAB geteilt durch 1-SAB. Entschuldigung, hier im Zähler habe ich noch ein J vergessen, das ist K-SABJ. Wichtig war, Delta EG ergibt sich als EG minus HAA, also der Energieerwartungswert für das Molekül abzüglich der Referenzenergie HAA für, das, für den ungebundenen Zustand. Und jetzt konnte man sich Delta EG und Delta EU angucken. Vielleicht noch ganz kurz zur Berechnung, Born-Oppenheimer-Näherung, das heißt, wir lösen all diese Integrale für ein festes R, haben dann die Näherungswellenfunktion Φ1SA und Φ1SB, bei dem wir noch den effektiven Kernladungsparameter haben, wo man die Größe der Orbitale variieren kann. Und wir suchen dann das Energieminimum für jedes, für jeden Wert, für jeden festen Wert von Groß R, also für den Kern-Kernabstand. Und wenn man das alles gemacht hat, dann findet man, dass das Z-Stern ungefähr 1,24 ist, die Orbitale ein bisschen kompakter ist als im Wasserstoffatom. Und dann findet man diese jetzt projizierte, diese projizierten Delta-EEG-Werte. Sie sehen, für die ungerade Wellenfunktion finden wir, dass die Energie immer größer ist als die Referenzenergie. Hier wird also keine Bindung stattfinden. Und für die gerade Wellenfunktion finden wir tatsächlich beim Abstand von 2 Bohrradien ein Minimum. Die Dissoziationsenergie entspricht ungefähr auch der experimentellen. Wir rechnen hier 2,36 Elektronenvolt aus und exakt wären 2,70 Elektronenvolt. Wie sehen dann die entsprechenden Wellenfunktionen aus? Das sieht man hier nochmal. Wir haben hier die gerade Wellenfunktion in Rot gezeichnet. Sie sehen im Vergleich dazu nochmal die blau gestrichelten Kurven. Das wäre die Überlagerung der ungestörten 1s-Orbitale. Sie sehen also, dass die Orbitale ein bisschen kompakter geworden sind. Und hier sehen Sie die antibindende Variante, also die ungeraden Wellenfunktion mit dem Charakteristikum, dass wir eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit für das Elektron von 0 genau zwischen den Kernen haben. Hier sehen Sie es nochmal im direkten Vergleich. Können Sie auch nochmal zweidimensional dargestellt sehen. Sieht man bei dem Licht kaum, aber ja, Sie ahnen, was man sehen könnte. Und hier sehen Sie nochmal die Betragsquadrate der Wellenfunktion, bei denen Sie eben nochmal ganz klar sehen, im Fall der geraden Wellenfunktion haben wir eine elektronische Aufenthaltswahrscheinlichkeit zwischen den Kernen. Das war das, was wir über das H2-Plus-Molekül besprochen hatten. Wir sind dann weitergegangen zum H2-Molekül. Das ist hier schematisch kurz dargestellt. Das H2-Molekül hat 2 Komplikationen. Eine Komplikation ist, wir haben eine Elektron-Elektron-Wechselwirkung zwischen den beiden Elektronen und wir müssen den Spin berücksichtigen, damit wir das Pauli-Verbot richtig ansetzen können. Das war der Ansatz zum H2-Molekül und ich wollte Ihnen 2 Modelle vorstellen. Zum einen das Valenzbindungsmodell und zum anderen das Molekülorbitalmodell. Wir werden sehen, dass beide nicht befriedigend funktionieren, aber eine Mischung aus beiden funktioniert dann. Ja, und dann war beim Valenzbindungsmodell die Idee, dass ich die niedrigste Energie finde für die Wellenfunktion Psi binden, für die Elektronen 1 und 2. Es gibt einen Normierungsfaktor. Und dann gibt es eine Ortswellenfunktion, die so aufgebaut ist, dass wir sagen, entweder ist das Elektron 1 um den Kern A positioniert, und zwar in einem 1s-Orbital. Sie ahnen schon, wir haben wieder einen effektiven Kernladungsparameter Z-Stern, aber im Wesentlichen wird also dieses Elektron in einem Orbital um den Kern A beschrieben und das zweite Elektron um den Kern B. Und da die Elektronenkerne unterscheidbar sind, würde man dann nochmal hier die andere Variante aufschreiben, Elektron 1 ist an Kern B und Elektron 2 ist an Kern A. Das ist analog zu dem, was wir für das H2-Plus-Molekül gefunden haben, die gerade Wellenfunktion im Ortsraum. Da wir jetzt aber ein Mehrelektronenatom haben, müssen wir darauf achten, dass wir das Pauli-Prinzip erfüllen. Das heißt, dass die Gesamtwellenfunktion antisymmetrisch bezüglich des Austauschs zweier Elektronen ist. Und das erreichen wir, indem wir die Spinwellenfunktion entsprechend aufschreiben. Das ist hier die Spinwellenfunktion des Singulets, bei dem Sie sehen, dass wir durch dieses negative Vorzeichen hier die Antisymmetrie hinbekommen. Und im Gesamtausdruck haben wir jetzt die geforderte antisymmetrische Wellenfunktion. Das war eigentlich schon alles, was ich zum Valenzbindungsmodell zunächst mal sagen wollte. Wir rechnen uns dazu nachher noch Energiewerte aus, aber ich würde gerne als nächstes dann das Molekülorbitalmodell vorstellen. Und jetzt haben Sie Fragen. Ja, gerne. Die Frage war, ist es bei diesem Modell hier denkbar, dass die Elektronen beide an einem Kern sind und der andere Kern keins hat? Und das ist richtig, das ist hier nicht vorgesehen. Genau. Ein bisschen vorgreifend kann ich schon sagen, dass wenn Sie ein H2-Molekül dissoziieren, Sie üblicherweise auch nicht ein H-plus und ein H-minus finden, sondern, also das wäre ja genau der Fall, wenn Sie sagen, zwei Elektronen sind in einem Kern und dann dissoziiere ich das, dann finden Sie nicht ein positives oder ein negatives Ion, sondern Sie finden üblicherweise zwei neutrale Atome, was diesen Ansatz hier eigentlich unterstreicht. Aber das war jetzt ein bisschen im Vorgriff. Was haben Sie sonst noch? Dann würde ich jetzt als nächstes nochmal ganz kurz die Tafel wischen und dann das Molekülorbitalmodell vorstellen. Und also tatsächlich war die Zwischenfrage, ob es denn möglich ist, dass beide Elektronen an einem Kern lokalisiert sind, eigentlich genau die richtige, weil das wird der Unterschied sein zum Molekülorbitalmodell. Hier in dem Valenzbindungsmodell sagen wir, wir ordnen die Elektronen Atomorbitalen zu, entweder Kern A oder Kern B. Und im Molekülorbitalmodell entwickeln wir zuerst Molekülorbitale und besetzen diese Molekülorbitale dann mit Elektronen. Und die sind dann eben nicht mehr als Atomorbital einem Kern zugeordnet, sondern sind eben, wie der Name sagt, Molekülorbitale. Wie könnte so ein Molekülorbital aussehen? Erstmal in der Notation, die jetzt an der Stelle nicht so wichtig ist, würden wir unser Molekülorbital zum Beispiel Sigma gerade 1s 1 benennen. Nomenklatur an der Stelle, wie gesagt, nicht so wichtig. Das wäre dann eine Molekülwellenfunktion Psi, und zwar eine gerade. Und die würden wir zusammensetzen aus einem Normierungsfaktor 1 durch Wurzel 2 plus 2 SAB mal, Klammer auf, Phi H 1 SA 1 plus Phi H 1 SB 1, Klammer zu. Das würde jetzt genau dementsprechen, was gerade hier aus dem Auditorium vorgeschlagen worden ist. Wir haben ein Elektron und das ist verschmiert über beide Kerne. So würde man das schreiben. Und also vielleicht nur noch, um sicher zu gehen, das hier wäre ein Molekülorbital MO und das hier wären Atomorbitale AO. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wir können jetzt mehrere solche Molekülorbitale konstruieren und können dann die Elektronen ganz analog zu einem Mehrelektronenatom, wo wir die Mehrelektronen oder im Mehrelektronenatom haben wir die Elektronen auf die verschiedenen Orbitale verteilt, also die ersten zwei ins 1s-Orbital, die nächsten zwei ins 2s-Orbital und so weiter. Und genauso macht man das bei den Molekülorbitalen auch. Wir fangen an mit dem Sigma G1s-Orbital und füllen da Elektronen ein und so weiter. Und dabei müssen wir berücksichtigen, dass die Gesamtmolekülwellenfunktion antisymmetrisch sein muss, um das Pauli-Verbot zu erfüllen. Und um aus solchen Molekülorbitalen antisymmetrische Wellenfunktionen zu konstruieren, muss man eben darauf achten, dass beim Austausch zweier Elektronen das Vorzeichen wechselt. Das haben wir jetzt schon drei oder viermal gemacht, immer für zwei Elektronen. Da war es ziemlich simpel. Für drei Elektronen oder 15 Elektronen oder viele Elektronen ist es nicht mehr so einfach, eine antisymmetrische Wellenfunktion aufzuschreiben, bei der eben genau die Bedingung erfüllt ist, dass der Austausch zweier Elektronen dann das Vorzeichen ändert. Und dafür gibt es einen Mechanismus, eine Mathe-Regel, wie man das machen kann. Und zwar geht es mit Hilfe des sogenannten Slater Determinante. Und deswegen würde ich jetzt mit einem Einschub Sie und mich nochmal daran erinnern, wie es mit Determinanten so aussieht. Also ein Einschub Determinanten. Und ich würde beginnen mit einer 2 Kreuz 2 Determinanten. Und die Schreibweise, die Sie bei Herrn Luig, haben Sie Mathe gemacht, vielleicht kennengelernt haben, war irgendwie so: A11, A12, A21, A22. Und die Rechenregel sagt jetzt, wenn Sie diese Determinante ausrechnen wollen, das schreiben Sie als A11 mal A22 minus A12 mal A21. Das haben Sie schon mal irgendwo gesehen, nehme ich an. Okay. Ich habe mir noch ein Beispiel aufgeschrieben, weil es bei 3 Kreuz 3 Determinanten schon nicht mehr so einfach ist. Das Beispiel einer 3 Kreuz 3 Determinante hatte ich gewählt mit 3, 1, 5, 4, minus 2, 1, 3, 2, 7. Und diese Determinante kann man ausrechnen, indem man sozusagen spaltenweise unterdrückt. Das heißt, man würde diese 3 hier multiplizieren mit einer minus 1 hoch Zeile plus Spalte, also 1 plus 1. Damit unterdrücke ich diese Spalte und bekomme dann noch diese Spalte und diese Zeile und multipliziere das Ganze mit der Matrix, die sich aus diesem Feld hier ergibt. Das haben Sie auch schon mal gemacht, glaube ich, ne? Also bei mir ist es schon länger her als bei Ihnen, deswegen muss ich mir nochmal aufschreiben. Dann bleibt minus 2, 1, 2, 7 übrig und dann addiere ich plus und jetzt multipliziere ich diese 1 mit einer minus 1 hoch 1 plus 2 mal der Determinante 4, 1, 3, 7 plus und übrig bleibt jetzt noch die 5 mal minus 1 hoch 1 plus 3 mal Determinante 4 minus 2, 3, 2. Und die 2 Kreuz 2 Determinanten können Sie ausrechnen wie gehabt. So, was hilft das jetzt für Wellenfunktionen? Da wende ich die Slater-Determinante an. Ich fange allgemein an, dann mache ich ein einfaches Beispiel, dann mache ich ein nicht mehr, also ein fast immer noch einfaches Beispiel. Die Idee ist, dass die Wellenfunktion Psi eine Mehrelektronenwellenfunktion für viele Elektronen ist, 1, 2, 3 und so weiter bis n Elektronen. Und die konstruiere ich, indem ich einen Normierungsfaktor 1 durch Wurzel n Fakultät verwende und dann eine Determinante nehme mit einer n Kreuz n Matrix, die so funktioniert, dass ich in jeder Zeile die Orbitale nacheinander besetze und für jedes Elektron eine Zeile verwende. Ich schreibe Ihnen das sofort auf. Sie könnten anfangen mit dem ersten Elektron. Das könnte sein in Orbital Phi 1, Elektron 1, Alpha 1. Es könnte sein in Phi 1, 1, Beta 1 und so weiter. Und der letzte Eintrag für dieses Elektron wäre, dass das Elektron im m-ten Orbital Phi M1 im Beta-Zustand ist. Das, also Phi ist die Ortswellenfunktion und wir fangen an, also Phi 1 wäre sozusagen das erste Orbital mit Spin-Up, dann besetzen wir das nochmal mit Spin-Down, dann kommt das nächste, der nächste Eintrag hier wäre also Phi 2, 1, Alpha 1, dann käme Phi 2, 1, Beta 1 und so weiter. Also Sie sehen, diese Zeile hier spielt nacheinander die Möglichkeiten durch, wo das erste Elektron sitzen kann. Die zweite Zeile beschreibt die Möglichkeit, was das zweite Elektron machen kann. Das zweite Elektron würde dann also geschrieben werden als Phi 1, 2, Alpha 2 und so weiter bis Phi M 2, Beta 2. Und das würde jetzt immer so weitergehen. Und dann ist die letzte Zeile ist dann Phi 1 N Alpha N bis Phi M N Beta N. So, jetzt haben Sie Determinante, die können Sie nach den Rechenregeln für Determinanten ausrechnen. Dann kommt, eine Wellenfunktion raus, die antisymmetrisch ist. Warum? Weil wenn Sie in einer Determinante zwei Zeilen austauschen, und es wäre hier genau der Fall, dass Sie zwei Elektronen austauschen, weil jede Zeile einem Elektron entspricht, wenn Sie zwei Zeilen in der Determinante tauschen, ändert sich das Vorzeichen der Determinanten, das passt. Und wenn zwei Spalten gleich sind, bei einer Determinanten, dann gibt die Determinante 0. Das ist auch eine Rechenregel für Determinanten. Und wenn zwei Spalten gleich sind, dann würde es bedeuten, dass Sie versuchen würden, sozusagen zweimal das gleiche Orbital zu besetzen oder zweimal alle Quantenzahlen gleich zu lassen, was das Pauli-Verbot eben nicht gestattet. Sie sind noch nicht überzeugt, dass das hilfreich ist. Jetzt würde ich Ihnen ein Beispiel geben, und zwar zunächst für Helium. Heliumatom. Ich würde jetzt einfach eine Slater-Determinante anwenden. Helium hat zwei Elektronen, das heißt, ich schreibe mir Psi 1, 2 auf. Da brauche ich zunächst mal den Normierungsfaktor, der ist 1 durch Wurzel n Fakultät, also sprich 1 durch Wurzel 2. Und jetzt kommt die Determinante. Hier schreibe ich jetzt in der ersten Zeile das erste Elektron auf. Das kann entweder sein im 1s, 1 Alpha 1 oder in 1s, 1 Beta 1. Das zweite Elektron, analog 1s2 Alpha 2, 1s2 Beta 2. Und das kann ich jetzt, also jetzt kann ich diese Determinante ausrechnen, nämlich 1, 1 mal 2, 2 minus 1, 2 mal 2, 1. Das gibt dann 1 durch Wurzel 2. Klammer auf, 1s1 Alpha 1, 1s2 Beta 2, minus 1s1 Beta 1 mal 1s2 Alpha 2, Klammer zu. Das hier ist genau das Ergebnis, was wir uns erhofft hatten, weil es zeigt, dass wir einen Singulett-Zustand haben, nämlich entweder Elektron 1 in Alpha und Elektron 2 in Beta oder umgekehrt. Und es ist antisymmetrisch aufgrund dieses negativen Vorzeichens hier. Das hatten wir uns einfach schon mal so hingeschrieben, ohne darüber nachzudenken. Bei zwei Elektronen kann man das machen. Aber wenn Sie eben irgendwann mal viele Elektronen haben, dann können Sie das nicht mehr so einfach hinschreiben. denken wir über ein System nach, was mehr als zwei Elektronen hat. Dann kommen wir auf drei Elektronen. Insofern würde ich Ihnen jetzt eben die Slater-Determinante für Lithium hinschreiben. Dann sehen Sie, dass es bei dreien schon komplizierter ist. Beispiel Lithium. Wir haben eine Wellenfunktion für die drei Elektronen, Psi 1, 2, 3. Und die lässt sich schreiben als 1 durch Wurzel 3 Fakultät. Slater-Determinante. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich lasse mal für das erste Elektron folgende Zustände zu. Das wäre 1s1 Alpha 1, 1s 1 Beta 1. Und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, was passiert, wenn man sozusagen nicht gut anwendet. Ich könnte jetzt als dritten Zustand hier nochmal aufschreiben 1s1 Alpha 1. Sie ahnen schon, das wird natürlich falsch. Ja? Jetzt kommt hier als nächstes 1s2 Alpha 2, 1s2 Beta 2, 1s2 Beta 2 und als dritte Zeile 1s3 Alpha 3, 1s3 Beta 3, 1s3 Beta 3. So. Was Sie sofort erkennen, ist, dass die dritte Spalte identisch ist mit der. Oh, ich habe ein. Oh, Entschuldigung, ich wollte hier Alphas schreiben. Also, jetzt nochmal für mich zur Beruhigung. Wir haben hier 1s Alpha für Elektron 1, 2, 3. Hier 1s Beta für Elektron 1, 2, 3. Und hier 1s Alpha für Elektron 1, 2, 3. Das ist nicht gut gewählt, weil jetzt die dritte Spalte gleich der ersten Spalte ist. Sie können jetzt diese Determinante ausrechnen. Das Ergebnis dieser Determinante ist 0, weil die erste Spalte gleich der dritten Spalte ist. Oder mit anderen Worten, eine solche Wellenfunktion geht nicht, weil sie dem Pauli-Verbot widerspricht. Das hätten Sie auch vorher schon gewusst, aber jetzt haben Sie eine besonders schöne Art, es zu zeigen. Denn Sie wissen natürlich, dass die Konfiguration von Lithium nicht 1s hoch 3 ist, wie ich hier suggerieren wollte, sondern 1s Quadrat 2s hoch 1. Und mit diesem Wissen können Sie jetzt die Slater-Determinante korrekt aufstellen. Psi 1, 2, 3 kann man bilden als 1 durch Wurzel 6. Determinante 1s1 Alpha 1, 1s1 Beta 1 und 1s, nein, 2s1 Alpha 1. Und dann geht es gerade so weiter mit 1s2 Alpha 2, 1s2 Beta 2 und 2s2 Alpha 2. Und als dritten Eintrag hätten wir dann noch 1s3 Alpha 3, 1s3 Beta 3 und 2s 3 Alpha 3. Und das würde jetzt die Situation beschreiben, dass Sie das 1s-Orbital mit zwei antiparallelen Spins und das 2s-Orbital mit einem Spin abgesetzt haben. Sie hätten auch die Situation beschreiben können, ich schreibe das nicht nochmal ausführlich hin, dass Sie diese Situation hier haben. Und das können Sie jetzt aus-Xen. Sie können jetzt diese Determinante, die Lösung aufschreiben und erhalten dann eine total antisymmetrische Wellenfunktion, die eben das Pauli-Verbot entsprechend berücksichtigt. Damit würde ich meinen Einschub zu Slater-Determinanten beenden. und würde jetzt wieder zurückgehen zum Harz. Ah, Sie haben eine Frage. Ja, okay. Die Frage ist, warum steht hier Alpha oder warum steht hier Beta und warum wird es nicht gewechselt? Weil Sie vorher sagen müssen, welche Zustände Sie mit Ihren Elektronen besetzen wollen. Und die Slater-Determinante hilft Ihnen dann nur, die korrekte Gesamtwellenfunktion, die antisymmetrisch ist, aufzustellen. Dass Sie hier 2s und Alpha hinschreiben, das müssen Sie schon selbst wissen. Sie müssten wissen, welche Zustände Sie besetzen. Und ich hatte mich eben hier dafür entschieden, dass ich den 2s-Alpha-Zustand mitbesetzen möchte. Genau. Zurück zum H2-Molekül. Wir haben Molekülorbitale definiert, also genauer gesagt erstmal eins, nämlich das Molekülorbital Sigma G. Und ich würde jetzt gerne mit Ihnen die Wellenfunktion Psi bindend im Molekülorbitalmodell aufschreiben. Das ist eine Wellenfunktion im H2-Molekül von 2 Elektronen. Und wir können deswegen diese Molekülwellenfunktion bilden, indem wir die Slater-Determinante aufschreiben. Wir haben einen Normierungsfaktor 1 durch Wurzel 2 mal Slater-Determinante. Und jetzt können wir das erste Elektron in das Sigma G1s-Orbital mit einem Spin von Alpha einsortieren. Wir können das erste Elektron auch in Sigma G1s-1-Beta-1 einsortieren. Und wir können das zweite Elektron entsprechend mit Sigma G1s-2-Alpha-2 und Sigma G1s-2-Beta-2 einsortieren. Das können wir jetzt ausmultiplizieren und finden dann Sigma G1s1 Sigma G1s2 1 durch Wurzel 2, Klammer auf, Alpha 1 Beta 2 minus Alpha 2, Beta 1. Auch das ist jetzt ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen gewesen. Ja? Also Sie hätten das auch sofort so hinschreiben können. Aber ich habe Ihnen jetzt hier gezeigt, wie Sie mit der Slater-Determinante im Allgemeinen die Wellenfunktion berechnen können, wenn Sie Molekülorbitale besetzen. Bisher, wie gesagt, wäre die Slater-Determinante nicht notwendig gewesen. Wir haben ein Molekülorbital, Sigma G1s. Das besetzen wir mit 2 Elektronen, die unterscheiden sich dann in der Quantenzahl Alpha oder Beta oder in der Spinwellenfunktion. Und damit das ordentlich gemacht wird, muss dann die Wellenfunktion so aussehen, denn durch dieses negative Vorzeichen hier im Singulett stellen Sie eben die Antisymmetrie her. Bitte behalten Sie noch im Hinterkopf, dass diese Molekülwellenfunktion Linearkombinationen von Atomorbitalen waren. Also, das sage ich nochmal, diese Molekülorbitale hier sind Linearkombinationen von Atomorbitalen. Die kann ich jetzt wieder einsetzen und bekomme dann folgenden Ausdruck. Also ich schreibe mal hier irgendwie hin, einsetzen der Atomorbitale in die Molekülorbitale. Die Singulett-Spinwellenfunktion lasse ich mal weg. Dann bekomme ich Sigma G1s1, Sigma G1s2. Und das kann ich jetzt schreiben als Normierungsfaktor 1 durch 2 plus 2 SAB, Klammer auf, Phi H1SA1 plus Phi H1SB1, Klammer zu, Klammer auf, 4H1SA2 plus 4H1SB2, Klammer zu. Auch das ist jetzt nicht so überraschend, aber ich würde Sie einfach nochmal mit der Nase draufstoßen wollen. Wir hatten gesagt, wir haben Atomorbitale Phi A und Phi B. Und wir bilden jetzt ein Molekülorbital Sigma aus der Linearkombination Phi A plus Phi B. So bilden wir ein Molekülorbital. Also Sie haben sicherlich bei Stefan Mecking oder sonst jemanden von der LCAOMO-Theorie gehört. Das ist genau das. Ja? Also LCAOMO heißt Linearkombination von Atomorbitalen zu Molekülorbitalen. Ich schreibe das gleich nochmal hier hin. LCAOMO. Und Sie sehen eben, dass dieses Molekülorbital Sigma G eine Linearkombination dieser beiden Atomorbitale ist. Und aus der Bildung der Wellenfunktion für das Molekülorbitalmodell sehen Sie, dass wir eben hier ein Produkt haben aus dem ersten Elektron in dem einen Molekülorbital und dem zweiten Elektron in einem Molekülorbital. Das sehen Sie hier wieder. Sigma 1 mal Sigma 2. Und jetzt setze ich für die Sigmas die zugrunde liegenden Atomorbitale ein. Das sehen Sie hier nochmal. Erstes Elektron mit den Atomorbitalen, zweites Elektron mit den Atomorbitalen. Was ich jetzt machen kann, um den Unterschied zum Valenzbindungsmodell nochmal klar zu machen, jetzt kann ich diese Klammer hier ausmultiplizieren. Und das Ergebnis ist dann Normierungsfaktor 1 durch 2 plus 2SAB, große Klammer auf. Und jetzt haben wir sowas wie erster Summand plus erster Summand mal zweiter Summand plus zweiter Summand mal erster Summand plus zweiter Summand mal zweiter Summand. Gibt also 4H1SA1 mal 4H1SB2 plus 4H1SB1 mal 4H1SA2. Plus 4H1SA1 4H1SA2 plus 4H1SB1 mal 4H1SB2, große Klammer zu. Was wir jetzt haben, ist eine komplette Mischung von allen Möglichkeiten. Das sehen Sie sofort. Hier haben wir die Möglichkeit, dass Elektron 1 um Kern A und Elektron 2 um Kern B ist. Wir haben die Möglichkeit, dass Elektron 1 um Kern B und Elektron 2 um Kern A ist. Und hier unten haben wir sowohl Elektron 1 als auch Elektron 2 ist am Kern A. Und hier haben wir die Variante Elektron 1 und Elektron 2 sind beide an Kern B. Nur um die Vollständigkeit zu gewähren, würde ich jetzt den Hamilton-Operator für das H2-Molekül nochmal aufschreiben. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Und würde dann die genährten Wellenfunktionen mal einsetzen. Also, Entschuldigung, zwei Schritte zurück. Wir haben eine Schrödinger-Gleichung für das H2-Molekül, können wir analytisch nicht lösen. Was machen wir also? Wir suchen uns Nährungsfunktionen und versuchen dort einen Variationsparameter, Z Stern, zu haben, mit dem wir so lange rumvariieren, bis wir auf einen möglichst niedrigen Energiewert kommen. Und das ist dann was, was möglichst nah an der Lösung ist. Das ist die grundsätzliche Idee. Und ich habe Ihnen jetzt zwei Möglichkeiten für eine solche Näherung vorgestellt. Einmal das Valenzbindungsmodell, wo wir sagen, wir haben entweder Elektron 1 am Kern A und Elektron 2 am Kern B oder umgekehrt. Da haben wir also einfach Atomorbitale genommen. Oder das Molekülorbitalmodell, bei dem wir zunächst mal Molekülorbitale gebildet haben, die Sigma G, die mit Elektronen besetzt haben, mithilfe der Slater-Determinante, antisymmetrisch. Und wenn wir das wieder aus-X'en, feststellen, dass wir den Fall haben, eben nicht nur wie beim Valenzbindungsmodell Elektron 1 am Kern A, Elektron 2 am Kern B oder umgekehrt, sondern auch noch die Situation haben, dass beide Elektronen an Kern A oder beide Elektronen an Kern B sein können. Jetzt nehme ich den Hamilton-Operator und rechne mir die Energieerwartungswerte zu diesen Näherungsfunktionen aus und mache eine Energieminimierung und dann gucke ich mal, was bei rauskommt. In der Zwischenzeit könnten wir vielleicht noch ein bisschen plaudern. Ist bei Ihnen jemand, der von der Studienstiftung des deutschen Volkes gefördert wird? Nein. Wie gesagt, in meiner Prorektor-Lehre-Funktion interessiert mich die Statistik sehr. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt einen Brief schreiben an meine lieben Kollegen und bitten, die herausragenden Studenten vorzuschlagen. Und Sie würde ich einfach bitten, wenn Sie den Eindruck haben, Sie erfüllen die Qualitätskriterien, die die deutsche Studienstiftung anlegt, dann kontaktieren Sie doch irgendjemanden, zum Beispiel mich, und sagen Sie, hey, schlagen Sie mich doch mal vor. Denn was man wissen muss, ist, dass Sie sich einfach selbst bewerben können. Sie können aber eben auch von einem Professor vorgeschlagen werden. Und wenn Sie von einem Professor vorgeschlagen werden, kriegt Ihre Bewerbung ein kleines Häkchen. Und das verfünffacht, glaube ich, die Erfolgschancen oder sowas. Also das ist wirklich signifikant. Und also der Appell, wenn Sie da Lust haben, an einem lustigen Auswahlworkshop mitzumachen und dann vielleicht ein Stipendium zu bekommen, melden Sie sich bitte. Gut. Also, Hamilton-Operator für das H2-Molekül, das ist jetzt mehr eine Fingerübung, das ist minus H quer Quadrat durch 2 MP Laplace A plus Laplace B minus H quer Quadrat durch 2 ME mal Klammer auf Laplace E1 plus Laplace E2, Klammer zu. Und jetzt kommen die ganzen elektrostatischen Wechselwirkungen. Minus E Quadrat durch 4 Pi Epsilon 0, Klammer auf. 1 durch RA1 plus 1 durch RA2 plus 1 durch RB1 plus 1 durch RB2. Minus, jetzt habe ich es ein bisschen reingelegt, minus 1 durch R1,2. Warum kriegt das 1 durch R1,2 Minus und kein Plus? Was ist, anders gefragt, was ist denn RA1? Fragen wir es erstmal so, was ist RA1? Ja, sagen Sie was?
Abstand von Elektron 1 zu dem Kern A.
Genau, Abstand von Elektron 1 zu Kern A. Und was ist R1,2? Ja?
Sagen Sie. Der Abstand zwischen den
Das ist der Abstand zwischen den Elektronen untereinander. Und jetzt ist klar, warum hier ein Minus steht.
Sicher.
Weil, genau, weil die gleichnamig geladen sind. Da hatten Sie jetzt noch eine Frage dazu?
Aber nur ein Minus, weil wir vorne schon schreiben Minus E.
Ah, Entschuldigung. Natürlich. Völlig richtig, genau. Also mit diesem Minus hier zusammen gibt das natürlich ein Plus und alles andere ist Minus. So ist richtig. Und dann haben wir noch ein Minus 1 durch Groß R für die Kern-Kern-Abstoßung. So. Jetzt können wir mit diesem Hamilton-Operator die Energieerwartungswerte ausrechnen für die genährten Wellenfunktionen im Valenzbindungsmodell und im Molekülorbitalmodell. Das kann man machen. Und ich zeige Ihnen die zugehörige Grafik. Das ist nämlich diese hier. Und dazu muss man wissen, dass erstmal der Energienullpunkt die Situation ist, bei der wir zwei Wasserstoffatome im unendlich großen Abstand zueinander haben. Wir haben in Rot die Kurve, die uns das LCAOMO-Modell ergibt. Wir haben in Gelb die Kurve, die uns das Valenzbindungsmodell gibt. Und wir haben in Blau die exakte Kurve. Erste Frage wäre, warum ist die exakte Kurve überhaupt die tiefste von all diesen drei Kurven? Naja, das muss so sein, das ist das Variationsprinzip. Wenn Sie mit genährten Funktionen arbeiten, dann können Sie, sind Sie im Allgemeinen immer über der Energie der exakten Lösung. Und je niedriger Sie liegen, desto besser sind Sie. Da haben Sie gleich eine Frage dazu? Genau, das darf ich kurz mal sagen. Also aus dem Auditorium wird angemerkt, man sieht hier, dass das LCAOMO-Modell schlechter ist als das Valenzbindungsmodell. Rot ist weiter weg von der exakten Lösung als gelb. Das ist richtig, ja? Also ich habe Ihnen, die Frage ist, warum macht man diesen Aufwand, wo es doch schlechter ist? Also ich habe Ihnen einfach nur zwei Möglichkeiten gezeigt, eine Näherungswellenfunktion zu bilden. Und immer aber dazu gesagt, es handelt sich um Näherungen. Das heißt, wir wissen, sie sind sicher nicht richtig. Die Frage ist, wie gut sind sie? Und vielleicht, um das gerade nochmal eben zu sagen, Sie sehen, dass insbesondere bei großen Bindungslängen das LCAOMO-Modell völlig schlecht wird. Und vor einer Dreiviertelstunde wurde auch schon deutlich, warum das so ist, weil das LCAOMO-Modell suggeriert, Sie hätten entweder Ihre Elektronen beide an einem Kern oder am anderen Kern oder ein Elektron hier, ein Elektron da oder umgekehrt. Und wenn Sie das zur Dissoziation bringen, führt es dazu, dass Sie eben auch mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie für die anderen Situationen beide Elektronen an einem Kern haben und den nackten anderen Kern und das voneinander dissoziieren, sodass Sie dann ein H plus haben für den nackten Kern und ein H minus für den mit zwei Elektronen besetzten Wasserstoffkern. Und das ist einfach nicht so. Ja, wenn Sie ein H2 dissoziieren, dann finden Sie halt zwei H-Atome. Und deswegen ist der Punkt, warum Sie bei LCAOMO so weit abweichen. Aber die Valenzbindungsnäherung ist ja auch nicht, also ist besser von mir aus, ja, aber auch noch nicht nah dran an der exakten Lösung. Und deswegen, wie immer auch im wahren Leben, möchte ich Ihnen jetzt zum Schluss noch einen Kompromiss vorschlagen, wie Sie noch näher an die wahre Lösung kommen können. Und der ist nämlich, dass Psi 1, 2 geschrieben werden kann als Normierungsfaktor, mal Klammer auf, 1 SA 1, 1 SB 2 plus 1 SB 1, 1 SA 2 plus Lambda, irgendein Variationsparameter, mal Klammer auf und jetzt kommt 1 SA 1, 1 SA 2 plus 1 SB 1, 1 SB 2, Klammer zu. Was bedeutet dieser Kompromiss? Dieser Kompromiss bedeutet, ich habe das Atomorbitalmodell hier vorne stehen, also sprich entweder das Elektron 1 am Kern A und Elektron 2 am Kern B oder umgekehrt, und ich habe die Situation, dass beide Elektronen an Kern A oder beide Elektronen an Kern B sind, und das multipliziere ich mit einem kleinen Lambda, um dem eine kleine Wahrscheinlichkeit zu geben. Und wenn ich diese Näherungsfunktion nehme, dann komme ich noch besser an die exakte Lösung als nämlich nur eine von beiden Varianten. Gibt es da vorne eine Frage? Ja? Wo geht die erste Klammer zu? Ich würde sagen, ganz am Schluss. Ich wollte den Normierungsfaktor hier vorne auf alles wirken lassen, dass unsere Wellenfunktion auch normiert ist. Dann gab es noch eine Frage. Ich sage nochmal kurz, also die Kritik, die geäußert wurde, war, naja, wir basteln uns da einfach irgendeine Funktion, ohne jetzt da irgendwie mehr zu machen. Das stimmt, aber wir machen das ganz streng nach dem Variationsprinzip. Wir suchen Näherungsfunktionen und suchen die, bei der wir die Energieminimierung hinbekommen, weil wir wissen, das ist am nächsten an der exakten Lösung, die wir nicht kennen. Und je vielfältiger Sie Ihre Variation ermöglichen, desto näher haben Sie natürlich auch eine Chance, an die tatsächliche Funktion ranzukommen. Also ich gebe Ihnen vielleicht ein bisschen ein blödes Beispiel. Wenn Sie eine Funktion f von x haben, die irgendwie so aussieht. Dann können Sie die jetzt versuchen, mit einem Polynom zu nähern. Also was weiß ich, a mal x plus b mal x Quadrat plus c mal x hoch 3 und so weiter. Je mehr Glieder Sie mitten, desto näher kommen Sie an diese verrückte Funktion ran. Wir haben jetzt angefangen mit relativ einfachen Näherungsfunktionen. Diese Näherungsfunktion, die ich jetzt als zweites vorgeschlagen habe, ist sozusagen noch, ermöglicht noch ein bisschen mehr Variation. Also ich kann dadurch, dass ich das Lambda geschickt wähle, näher an die tatsächliche Wellenfunktion rankommen. Ich würde aber gerne nochmal auf Ihre Frage von vor 5 Minuten zurückkommen, nämlich dieses, also hier in diesem Beispiel war das LCAOMO-Modell schlechter sogar als das eigentlich billigere Atomorbitalmodell. Warum beschäftigen wir uns eigentlich mit dem LCAOMO-Modell? Und die Antwort darauf ist, dass wir ein zu einfaches LCAOMO-Modell gewählt haben. Wir haben nämlich nur 2 Molekülorbitale zugelassen. Oder anders gesagt, wir haben unser Molekülorbital nur aus 2 Atomorbitalen, nämlich nur aus den 1s-Orbitalen gebildet. Wenn Sie das besser machen wollen, dann bilden Sie das Molekülorbital aus der Superposition von mehreren Atomorbitalen. Lassen Sie mich vielleicht noch sagen, Sie haben ja theoretisch unendlich viele Atomorbitale zur Verfügung. Also wir reden immer nur von 1s, 2s und vielleicht noch ein 2p, aber das ist ja nach oben nicht begrenzt. Ja? Sie können auch 596x nehmen oder sowas. Ja? Das macht man vielleicht nicht, aber das könnte man so tun. Insgesamt bilden die Atomorbitale wieder einen vollständigen Satz. Vollständig in dem Sinne, dass sie jede Funktion durch eine Superposition dieser Atomorbitale ausdrücken können. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Also, ja, Sie müssten nur Ihre Näherungsfunktion flexibel genug machen, dann erhöhen Sie natürlich Ihren Optimierungsaufwand ins Unendliche, ja, aber können, wenn Sie unendlich viele Atomorbitale superpositionieren, können Sie die exakte Lösung finden. Und ein Trick in der theoretischen Chemie besteht jetzt darin, ein Gespür dafür zu haben, wie viele Atomorbitale muss ich einbringen, um einen vernünftigen Kompromiss zu haben zwischen Rechenaufwand und Genauigkeit. Und wir haben sozusagen den Kompromiss hier so gewählt, dass wir das billigste Näherungsmodell überhaupt gewählt haben. Und da war halt jetzt das Ergebnis noch nicht so doll. Ja? Aber nehmen Sie doch nochmal 2s und 2p dazu und dann wird es immer besser. Und das ist jetzt eigentlich meine Überleitung in das nächste Kapitel, Molekülorbitale, wo wir dann eben genau diese Linearkombinationen von Atomorbitalen aufbauen. Haben Sie noch eine Frage dazu? Die Antisymmetrie ist hier, weil es noch nicht berücksichtigt. Also Sie würden sehen, wenn wir 1 und 2 tauschen, dann würde sich das Vorzeichen nicht ändern. Aber ich kann es mir relativ simpel machen, indem ich hier hinten noch ein Chi-Anti hinschreibe. Und damit ist die Spinwellenfunktion, die antisymmetrisch ist, dran multipliziert und alles ist wieder gut. Genau. Sie haben gemerkt, ich habe unsere Pause nicht sozusagen vergessen, sondern bewusst verstreichen lassen, weil das hier der Punkt ist, wo ich gerne aufhören würde. Wir würden am Dienstag dann mit dem nächsten Kapitel Molekülorbitale anfangen und das ist dann tatsächlich was, wo ich gerne wieder einen sauberen Einstieg mit allen an Bord hätte. Insofern heute nur eine etwas kürzere Vorlesung und wir würden uns wiedersehen am Dienstag. Bis dahin, vielen Dank.